mache ich doch. Ich habe was mitgebracht von etwas Kleinem, so einem kleinen Klumpen. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Magst du mal die Hand nehmen? Kannst du mal anschauen, mal dran riechen, kannst du mal weitergeben. Was ist denn das? Ein kleiner Klumpen, mit dem man wahrscheinlich nichts mehr anfangen kann, oder? Was soll man denn damit noch machen? Gibt es davon irgendwas, was man damit machen kann? Von euch will noch jemand das wissen, ich mal anschauen. Guckt es euch an, nicht im Mund stecken, aber anschauen, dürft ihr euch dran riechen, dürft ihr. Was ist denn das? Wir stellen uns jetzt mal vor, in Geschichten passiert das ja mal, dass dieser kleine Klumpen auch reden kann. Na, Klumpen können natürlich nicht reden, aber heute in dieser Geschichte kann er das mal. Und dieser kleine Klumpen, den wir da in der Hand haben, der sagt, na, was bin ich denn schon? Ich bin ein kleiner Klumpen, kein Mensch kann mehr etwas mit mir anfangen. Wisst ihr, was es ist? Hat jemand eine Idee? Keiner eine Idee, was das sein könnte? Na, die Eltern, die haben natürlich wieder Ideen. Ja. Also das ist ein kleiner Klumpen Wachs, Bienenwachs ist das. So von der Kerze zum Beispiel, ne? Wie die Bienen das so in ihrem Haus. Und was macht man mit sowas normalerweise? Na, man schmeißt es weg. Ne? Kein Mensch kann da mehr was mit anfangen. Und dieser kleine Klumpen, der ist auch ganz traurig, weil er sagt, ach, was passiert jetzt mit mir? Niemand kann irgendwas mit mir anfangen. Jetzt werde ich doch weggeschmissen. Aber da kommt noch jemand dazu. Eine kleine Schnur. Was kann man mit der Schnur noch machen? Kann man da noch, habt ihr eine Idee, was man mit der Schnur machen kann? Kann man da noch einen Pullover draus stricken? Nee? Zu kurz, ne? Was macht man damit? Die Pfadfinder können vielleicht gerade noch so einen Knoten reinmachen, das reicht gerade noch so, aber mehr ist doch auch nicht mehr möglich, oder? Also, und diese Schnur ist genauso traurig. Sagt, ich bin doch zu nichts mehr zu gebrauchen. Und die zwei treffen sich und sind ganz traurig, aber dann stellen sie fest, Moment mal. Und dieser kleine Wachsklumpen hat nämlich eine Idee und sagt, weißt du was, wenn wir zwei uns zusammentun, dann passiert noch was. Dann sind wir auf einmal nicht nur klein und unbedeutend, sondern was passiert dann, wenn so eine Schnur und ein Wachsklumpen zusammenkommen? Habt ihr eine Idee, was dann passiert? Hast du eine Idee? Es könnte eine Kerze werden. Upsala. Machen wir jetzt einfach mal. Schaut, dieser kleine Klumpen, er hat sich so in einer kleinen Platte zusammengerollt und wickelt sich so um diesen kleinen Faden und sagt, schau mal. Wenn wir zwei uns zusammentun und wenn man das anzündet, was passiert dann? Dann hat man eine tolle kleine Kerze. Die brennt zwar jetzt nicht wahnsinnig lange, aber auch so eine kleine Kerze, die macht auch, wenn es dunkel ist, es dann auch schon ganz hell. Und damit ist sie nicht klein und unbedeutend, sondern auch ganz wichtig. Und ich glaube, auch ihr als Kinder, ihr seid klein noch, aber ihr seid noch klein, ihr werdet alle auch mal groß, vielleicht sogar größer als wir. Und wenn wir uns zusammentun, auch mit Jesus, wenn wir Jesus kennenlernen und wenn wir ihn in unser Leben reinlassen und wenn er sich dann auch wie so ein Wachs dann auch um uns, wenn wir so ein Faden sind, drumherum legt, dann können wir auch brennen. Und ich wünsche euch, dass ihr immer wieder Jesus kennenlernt, dass ihr ihn immer wieder begegnet und wir dadurch ein Licht sein könnten. Jesus hat mal gesagt, dass wir Menschen ein Licht sein sollen und dass wir unser Licht überall leuchten lassen sollen. Und das wünsche ich, dass euch das gelingt, dass uns das allen gelingt und dass so die Großen und ihr Kleinen, dass wir gemeinsam ein helles Licht einfach auch sein können. Das wünsche ich euch allen.
Ja, vielen Dank für diese musikalische Einstimmung. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Vielen Dank auch für das freundliche Willkommen, das ich hier erleben durfte. Und ja, ich freue mich auch darauf, dass wir diesen Gottesdienst jetzt auch in den zweiten Teil noch miteinander erleben dürfen. Ich bringe euch auch herzliche Grüße mit. Zum einen von Wolfgang Dorn, unserem Präsidenten der Vereinigung, von Martin Böhnhardt, unserem Abteilungsleiter für den Jugendbereich. Auch sie lassen euch herzlich grüßen. Und ich hoffe, dass es euch auch gut geht als Gemeinde Schweinfurt, dass ihr hier in dieser Stadt also auch das Evangelium auch predigen könnt, dass immer mehr Menschen Jesus Christus auch kennenlernen können. Ich möchte mit euch heute in der Predigt einen Gedanken teilen, auf den ich gestoßen bin vor einiger Zeit, als ich mal wieder so in den Briefen gelesen habe, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Briefe. Der Apostel Paulus schreibt Briefe an Gemeinden, der Apostel Paulus schreibt aber auch Briefe an einzelne Personen, an Menschen. Und ich habe mir mal diese Briefe, die letzte Kategorie, herausgesucht und habe so die sogenannten Pastoralbriefe gelesen. Das waren die Briefe, die er an seine Mitarbeiter geschrieben hat. Deshalb heißen die auch Pastoralbriefe, also an Timotheus, an Titus. Das waren so seine Mitarbeiter, die er hatte. Und auch ihnen hat er ganz persönliche Briefe geschrieben. Und sie sind uns ja auch hier in der Bibel auch übermittelt. Und zum Einsteigen in diese Predigt möchte ich mit einem Bibelvers aus dem Titusbrief, aus dem zweiten Kapitel, und dort Titus 2, der Vers 11. Titus 2, Vers 11. Dort heißt es: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Andere Bibelübersetzungen sagen: In Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade Gottes ist uns Menschen erschienen. Und zwar in der Person Jesu Christi. Und woran denkt man dabei, wenn man diesen Vers so hört? Die meisten denken da natürlich immer so auch an Jesus, als er hier auf dieser Erde geboren wurde. Das ist auch ein sehr beliebter Text so in der Weihnachtszeit, wenn so an die Geburt Jesu erinnert wird. Ja, jetzt ist die Gnade Gottes erschienen, leibhaftig vor uns. Aber ich glaube, dass es um viel mehr geht. Und darum möchte ich heute einmal so ein paar Gedanken, die mit diesem Text zusammenhängen, einmal mit euch teilen. Denn hängen geblieben bin ich an einem kleinen Wörtchen, an diesem kleinen Wort heilsam. Es ist erschienen, es steht nicht nur die Gnade Gottes allen Menschen, sondern die heilsame Gnade Gottes. Also diese Gnade wird noch etwas genauer definiert. Sie wird beschrieben als heilsam. Heilsam. Die heilsame Gnade Gottes, sie soll uns zu Jesus Christus immer wieder auch hinziehen. Erstmal ein paar Worte noch zu dem Titusbrief, dass wir so ein bisschen das Setting des Titusbriefes auch verstehen. Es ist ja nicht besonders lang, drei Kapitel, sind gerade mal so zwei Seiten in der Lutherbibel. Man kann das relativ einfach, ganz schnell auch mal so lesen, diesen Titusbrief. Und dieser Titusbrief wurde, wie ich vorhin schon gesagt habe, also von Paulus an Titus geschrieben, der ein Mitarbeiter des Paulus war. Timotheus gehörte noch dazu, auch Philemon war ja so jemand, den man auch noch zu diesen Pastoralbriefen, also das sind so Hirtenbriefe, wie Paulus mit seinen Mitarbeitern schreibt, genannt. Paulus lässt den Titus auf Kreta zurück. Titus begleitet den Paulus auf seinen Reisen immer wieder und Titus war für ihn ein wichtiger Mitarbeiter. Sie waren in Jerusalem, sie waren in Korinth, dort gab es Konflikte. Und aus anderen Texten wissen wir, dass Titus ihm dort eine große Hilfe war, diese Konflikte in diesen Gemeinden auch zu lösen, einen Beitrag zu leisten, dass die gelöst wurden. Und jetzt sind sie weitergezogen, jetzt sind sie auf Kreta. Paulus hat dort verkündigt, es wurden Gemeinden gegründet, es wurden dort Älteste eingesetzt und Paulus wollte weiterziehen. Aber er wollte die Gemeinde jetzt auch nicht ganz alleine lassen in dieser Anfangszeit, sondern sagte, es ist wichtig, dass noch jemand da ist, der die Gemeinde unterstützt, der ihnen hilft, dass sie in ihrem Glauben gestärkt werden, dass sie das Evangelium verkündigen können. Und so hat er gesagt, Titus, du bleibst in Kreta. Du kümmerst dich um die Gemeinde hier in Kreta. Und ein paar Jahre später schreibt er ihm jetzt einen Brief. Das ist unser Titusbrief und macht dem Titus deutlich, wie er sich das vorstellt, wie er dort in Kreta auch weiter arbeitet. Ich meine, Titus hat den Paulus schon begleitet, er wusste schon, was auch so zu tun ist, aber es ist immer wieder wichtig, jemanden zu haben, der so eine Art Mentor wahrscheinlich auch ist, der immer wieder auch mal Hilfestellungen gibt. Damals konnte man noch nicht telefonieren oder E-Mails schreiben oder hatte keine WhatsApp-Gruppe oder so etwas, da muss man einen Brief schreiben. Das hat ein bisschen länger gedauert, war aber auch sehr hilfreich. Und so geht es jetzt darum, dass Paulus sagt, Titus, eines möchte ich dich erinnern, die heilsame Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Und wie gesagt, dieses Wortchen heilsam ist mir bei dem Studium dieses Briefes wichtig geworden. Warum? Es ist deshalb für mich wichtig geworden, weil im Neuen Testament dieses Wort heilsam nur 8-mal vorkommt. Nur 8-mal gibt es dieses Wörtchen heilsam. Und interessanterweise kommt es davon 4-mal im Titusbrief vor und 4-mal in den Timotheusbriefen. Also ausschließlich in den sogenannten Pastoralbriefen, in den Hirtenbriefen des Paulus an seine Mitarbeiter. Dort kommt dieses kleine Wörtchen heilsam also auch vor. Und das macht das Wort natürlich nochmal ganz besonders interessant. Es findet sich zum Beispiel in Titus 1, Vers 9. Dort heißt es dann, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Oder auch in Vers 13. Dort heißt es dann, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grunde weise sie zurecht, scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Ah ja, das war noch dieses Wort, dieser Begriff, gesund werden. Denn gesund, das hat immer etwas auch mit diesem Heilsam zu tun. Interessanterweise kommt das eben halt auch in diesen Begriffen häufiger vor. Oder Titus 2, Vers 1, du aber rede, wie sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Also immer wieder dieser Begriff der heilsamen Lehre, der heilsamen Botschaft, der heilsamen Gnade, das heilsame, untadelige Wort in Titus 2, Vers 8 kommt es dann auch nochmal vor. Und deshalb möchte ich heute Morgen 3 Fragen mal an diesen Text stellen. Zunächst einmal fragen, was ist denn das, die heilsame Lehre? Was ist die heilsame Lehre? Was versteht der Apostel Paulus darunter? Nun, jetzt haben wir wieder ein Nachteil, dass die Bibel so eine Briefsammlung ist und kein Lexikon, wo das definiert wird. Also in Lexikas, da wird das ja dann definiert. Aber in der Bibel ist das ja auch nicht so. Also auch das Gerechtigkeit finden wir nirgends eine Definition oder so etwas oder Rechtfertigung. Das ist etwas, was man sich eben aus den verschiedensten Briefen, die der Apostel an Leute geschrieben hat oder an Gemeinden geschrieben hat, so zusammensucht. Aber was versteht denn der Apostel Paulus unter der heilsamen Gnade, unter der heilsamen Lehre? Nun, ich finde es dabei sehr hilfreich, wenn wir uns die Texte eben anschauen, wo dieser Begriff noch vorkommt. Und wie gesagt, dieser Begriff heilsame Lehre, gesund im Glauben, ich glaube, der hängt eng miteinander zusammen und er kommt hier im Titusbrief immer wieder in einem engen Zusammenhang auch vor. Titus 2, Vers 1 und 2 beispielsweise. Du aber rede, wie sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Was ist denn die heilsame Lehre? Wann ist denn eine Lehre heilsam? Wann ist denn der Glaube gesund? Es gibt Studien, die sich damit beschäftigen, ob Glaube gesund macht. Also ob Menschen, die an Gott glauben, ob die gesünder sind als Menschen, die nicht an Gott glauben. Also gibt es Studien, die man so durchgeführt hat, wo man so verschiedene Menschengruppen untersucht hat, die irgendeine Krankheit beispielsweise haben oder, und man untersucht die. Wie gehen die damit um? Wie leben die? Welche leben dann auch länger? Die, die glauben oder die, die nicht glauben? Und interessanterweise ist die Antwort, das kommt ganz darauf an. Also es ist schon ein Zusammenhang feststellbar. Menschen, die glauben, gehen so mit schwierigen Lebenssituationen anders um als Menschen, die nicht glauben. Und das hilft, der Glaube hilft. Ja, es ist heilsam zu glauben, das trägt dann auch in schwierigen Situationen. Aber genauso gut stellt man fest, dass es Menschen geben, die glauben, aber das, was sie glauben, ist nun gar nicht heilsam. Und im Gegenteil, es bewirkt sogar etwas, dass es ihnen noch schlechter geht als Menschen, die nicht glauben. Und so stellt sich schon die Frage, es scheint Glaube zu geben, der heilsam ist. Es scheint aber auch Glaube zu geben, der nicht so besonders heilsam ist. Und ich muss gestehen, mir ist das selbst auch begegnet. Immer wieder in meinen Jahren als Prediger gibt es Menschen, die leben, wenn sie Gott kennenlernen, wenn sie glauben, sie leben regelrecht auf, ihnen geht es gut und gesund. Und manche, die zerbrechen manchmal auch an ihrem Glauben. Und sehr häufig hat das auch etwas mit Ansprüchen zu tun, die man an sich selbst auch stellt. Ich war einmal Prediger in einer ganz anderen Region als hier in Bayern, in der Nachbarschaft. Dort gab es so eine adventistische Splittergruppe, die eigentlich sehr perfektionistisch gedacht hat. Also da ging es immer darum zu sagen, jawohl, wir müssen irgendwann diesen Level erreichen, sündlos zu leben. Das war so der Grad. Und dadurch, dass sie wirklich in der direkten Nachbarschaft waren und aus der Gemeinde immer wieder Leute da auch verbunden waren, hin und her, haben wir gemerkt, wie spannungsgeladen das oft auch ist. Wie viele Menschen sogar ihrem Leben ein Ende gemacht haben aus dieser Gruppe, weil sie einfach damit nicht fertig geworden sind, diesen Anspruch, perfekt zu werden, eben halt auch in der Realität zu leben. Und so oft daran zerbrochen sind. Wie viele Familien habe ich gesehen, die daran zerbrochen sind, genau an dieser Situation, weil sie eben ein Stadium erreichen wollten, oft aus eigener Kraft. Irgendwann muss ich mich endlich mal am Riemen reißen, um wirklich ohne Sünde zu leben, perfekt zu sein, die es aber in der Realität nicht geschafft haben und irgendwann an diesem Anspruch zerbrochen sind. Aber der Apostel Paulus, er spricht von einer heilsamen Lehre. Und wenn wir dort nochmal den Timotheusbrief hinzunehmen, der ja auch dieses Wörtchen heilsam ein paar Mal verwendet, also ein paar Seiten vorher, ich glaube, dann finden wir auch eine Antwort, was er unter dieser heilsamen Lehre verstehen kann. 1. Timotheus Kapitel 6 zum Beispiel, Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts. Also auch dort spricht er die heilsamen Worte unseres Herrn Jesus Christi. Also diese heilsamen Worte, die heilsame Lehre hat immer etwas mit Jesus Christus zu tun, was er getan hat. 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahre die heilsamen Worte, das Vorbild, das, was du von mir gehört hast. Und Paulus macht damit eines deutlich. Er verweist auf seine Verkündigung und sagt, schau dir genau an, was ich gepredigt habe, was ich verkündigt habe. Das sind Worte, die ich unter heilsame Lehre verstehe. Und da haben wir nun den Vorteil, dass der Apostel Paulus eine ganze Menge geschrieben hat an die Gemeinden. Wir wissen, was er verkündigt hat. Natürlich nicht alles, das ist auch immer nur ein Ausschnitt dessen, was er gepredigt hat, denn er war ja viel mehr unterwegs, hat bestimmt noch mehr Briefe an andere Gemeinden geschrieben. Aber wir haben doch einen Eindruck, was den Apostel Paulus angetrieben hat. Das Evangelium von Jesus Christus, das hat er immer wieder in den Mittelpunkt gestellt und gesagt, es geht eben nicht darum, dass ihr erlöst werdet, weil ihr einer bestimmten Gruppe zugehörig seid. Und da war das Thema der Beschneidung ja immer so ein Thema. Ich bin eben halt Jude, ich bin ein Beschnittener und deshalb gehöre ich zum Volk Gottes. Und Paulus macht deutlich, nein, du gehörst dazu, wenn dein Herz beschnitten ist, wenn du glaubst, wenn du diesem Jesus vertraust. Und damit ist es etwas, was er in uns hineingelegt hat. Es geht um unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott. Und so bietet Gott uns im Glauben oder bietet uns Gnade an, dass wir dieses Geschenk annehmen können in unserem Glauben. Und somit hat der Glaube dann auch eine praktische Auswirkung. Denn Glaube ist nicht nur irgendetwas Theoretisches, wo ich sage, aha, ja, das glaube ich, so ein Glaubensbekenntnis, das ich vielleicht runterrattere und im Leben ein ganz anderes Leben führe. Nein, das ist für uns Adventisten ja auch ganz wichtig. Das gehört eng miteinander zusammen. Glaube ist auch im praktischen Leben, spiegelt es sich auch wieder. Und so wird das auch in den Pastoralbriefen deutlich. Denn der Apostel Paulus zählt an seine Mitarbeiter da auch Dinge auf, wo er sagt, das ist nicht heilsam. Das sind negative Lebensstile. Und so zählt er so Begriffe auf wie Jähzornigkeit, hohle Schwätzer, Betrüger, Leute, die aufgeblasen sind, Menschen, die an Zank und Streit interessiert sind. Nur mal ein paar Beispiele aus Titus 1 und 1. Timotheus 6, Vers 3 zu lesen, aufzuzählen, die dort geschrieben sind. Sagt, das sind alles Dinge, die nicht heilsam sind, die nicht im Sinne der Lehre Jesu sind, die nicht im Sinne des Evangeliums sind. Und damit macht es schon deutlich, dass das Evangelium einen anderen Schwerpunkt legt. Das Evangelium ist immer wieder auf Jesus Christus ausgerichtet, auf die Hoffnung, dass er uns in unserem Leben begleitet, dass sein Glaube auch uns Kraft gibt in unserem Leben, dass er uns immer wieder Vergebung anbietet und dass er wiederkommt und ein neues Reich, eine neue Erde, wie wir heute Morgen besprochen haben, auch für uns bereitsteht. Und damit merken wir, das Zentrum der heilsamen Lehre sind nicht irgendwelche Menschen, auch nicht irgendwelche dogmatischen Punkte, sondern es ist Jesus Christus. Er steht im Zentrum. Und damit unterscheidet sich der Apostel Paulus auch sehr deutlich von anderen Denkrichtungen in seiner Zeit. Denn in der damaligen Zeit, besonders im Judentum, da standen immer einzelne Rabbis so besonders im Vordergrund. Da gab es eben halt dann die Nachfolger von diesem Rabbi, die Nachfolger von diesem Rabbi. Und das, was der Rabbi gesagt hat, das war die Botschaft und die galt es auch umzusetzen. Und wir wissen das aus den Korintherbriefen, dass der Apostel Paulus auch sagt, nein, es ist nicht wichtig, ob ihr zu mir gehört, ob ihr zu Petrus gehört oder so etwas, sondern er führt immer wieder auf Jesus Christus zurück. Es stehen nicht Einzelne im Mittelpunkt, sondern Jesus Christus. Und wenn uns das immer wieder gelingt, ich glaube, dann ist Evangelium auch heilsam. Dann macht es gesund und es erhält auch gesund. Eine zweite Frage, die ich stellen möchte, lautet, wie ist denn Lehre heilsam? Also da geht es mir dabei um die Wirkung der Lehre, auch um die Art und Weise der Verkündigung. Wie verkündige ich eine heilsame Lehre? Oft haben wir geglaubt, und mir selbst ist es auch schon so gegangen, dass wir den Leuten einfach die Wahrheit erklären müssen. Und dann werden sie schon sehen. Also ich habe auch Bibelstunden mit Leuten gehabt, da haben wir über den Sabbat diskutiert und miteinander. Und am Ende war klar, ja, der Sabbat steht in der Bibel. Und die Leute, mit denen ich zusammengesessen habe, haben gesagt, ja, der Sabbat steht in der Bibel. Und dann habe ich gesagt, ja, und am nächsten Sabbat haben wir Gottesdienst, ich lade sie ein. Und sie kamen nicht. Und sie haben einfach den Sabbat auch nicht gelebt oder so etwas. Ja, der ist zwar richtig, aber irgendwie, der ist noch nicht so richtig bei uns angekommen an dieser Stelle. Und wir haben gemerkt, wenn ich hier oben etwas in meinem Gehirn verstanden habe, heißt das noch lange nicht, dass ich es auch tue, dass ich es auch umsetze. Das kennen wir in so vielen anderen Bereichen auch. Dass man weiß, ich müsste mich mehr bewegen, also gilt auch für mich. Aber es in der Praxis auch umzusetzen, das ist genau das, was dann doch wieder schwerfällt, oder? Also von hier oben, vom Gehirn so in die Hand oder in die Tat umzusetzen, das ist doch oft so auch die Herausforderung. Und ich glaube, dass das eben ganz entscheidend ist, Menschen mit hineinzunehmen. Und ich glaube, es reicht eben nicht nur, dass man die Wahrheit verkündigt und die Wahrheit dem anderen darlegt und dann vielleicht auch die besseren Argumente in einer Diskussion hat und sagt, jawohl, jetzt habe ich gewonnen und du hast eben verloren, deine Argumente sind schlechter als meine. Das verändert noch niemanden an dieser Stelle. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander unterwegs sein müssen, Menschen einfach auch mitnehmen, vielleicht auch selbst zu zeigen, dass wir selbst noch Lernende sind und gemeinsam einen Weg auch gehen. Und das ist auch so meine Erfahrung, dass es viel leichter dann Menschen auch mitzunehmen, als dazustehen als derjenige, der schon alles weiß und man muss ja noch so werden wie jemand anderes, der vielleicht viel besser ist als ich selber. Das entmutigt eher. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass gesunde Lehre etwas Ganzheitliches ist. Sie hat viel mehr im Blick als nur einen Aspekt, zum Beispiel der Wahrheit. Wahrheit ist natürlich wichtig. Und deshalb forschen wir ja auch in der Bibel, um immer mehr und immer besser auch die Bibel kennenzulernen. Aber es sind noch andere Dinge wichtig. Und für mich war das so bezeichnend, als ich in einer anderen Gemeinde in Bayern auch unterwegs war und mit jemandem ins Gespräch kam, der erst seit ein paar Wochen dort in die Gemeinde ging, übers Internet hatte irgendwie die Gemeinde dort kennengelernt, hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich finde es interessant, was ihr hier macht. Ich glaube, ich habe auch die Wahrheit kennengelernt, aber das reicht mir noch nicht. Ich dachte erst, wieso reicht ihm das noch nicht? Also die Wahrheit zu kennen ist doch toll, oder? Er sagt, hat Jesus nicht auch gesagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen? Er sagt, und ich will mir diese Gemeinde mal angucken, ob die jetzt auch gute Früchte hat. Das mache ich die nächsten Woche. Und dann hat er auch gesagt, hat er nicht auch gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt? Und genau auch das will ich sehen, ob diese Gemeinde in den nächsten Wochen, wenn ich hier bin, auch Liebe untereinander hat. Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich, bin ich richtig. Aber die Wahrheit alleine, sagte er, die reicht mir nicht. Ja, an diesem Sabbat bin ich schon auch ein bisschen Zweifel nach Hause gefahren, ob er das findet. Er hatte zum Glück nicht diese hohe Erwartung, gemeint ist Paradies auf Erden. Aber tatsächlich, er hat es dort in dieser Gemeinde gefunden. Er hat sich taufen lassen. Und er sagt, jawohl, ich habe hier Menschen kennengelernt, die predigen nicht nur Versöhnung, sondern die leben sie auch. Und ich glaube, das ist genau das Geheimnis, dass wir nicht nur schöne Worte machen, sondern dass wir auch das, was wir verkündigen, versuchen in unserem Alltag zu leben. In der Unvollkommenheit, die mit uns Menschen verbunden ist, aber dass wir zumindest auf diesem Weg sind und so gemeinsam auch einen Weg gehen. Und so sagt der Apostel Paulus ja hier auch in Titus 2, wir haben es gelesen, sagt den alten Männern, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben. Auch den alten Frauen soll er etwas schreiben. Das geht dann weiter in Vers 7 und 8. Auch sie sollen ein gutes Vorbild sein. Und da merken wir, es spielen Menschen schon eine Rolle. Wir schauen auch auf andere Menschen. Das ist nicht immer vorteilhaft, weil oft vergleicht man sich auch. Und das ist dann auch etwas, was manchmal zu Neid auch führt, was es eigentlich nicht sein sollte. Aber wir können uns auch gegenseitig ermutigen. Und das ist so etwas, was der Apostel Paulus auch hier vor Augen hat und sagt, wir brauchen Orientierung und wir wollen auch gerne uns gegenseitig auch unterstützen. Und insofern, wenn wir einen guten Lebensstil führen, dann kann das auch eine gute Lehre untermauern, die wir verkündigen. Und der Apostel Paulus geht sogar so weit in Titus 2, Vers 8, oder lesen wir mal Vers 7 und 8, damit es nicht mitten im Satz beginnt. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamen und untadeligen Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Also Paulus geht sogar so weit und sagt, Satan kann dadurch beschämt werden, wenn wir uns an dieser heilsamen Lehre orientieren, wenn wir gute Vorbilder in unserem Leben auch sind. Nun wissen wir, dass das nicht immer gelingt und manchmal können Ideale auch so hoch hängen, dass man es irgendwie nicht erreicht und daran zerbricht. Ich habe vorhin schon auch das an einem Beispiel auch deutlich gemacht. Und dennoch, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Orientierungspunkte auch in unserem Leben haben. Dass wir immer wieder auch uns Vorbilder, gute Vorbilder auch nehmen und versuchen auch ihnen nachzufolgen. Und immer in diesem Sinne, dass wir hier uns auch Gott öffnen in aller Unvollkommenheit und auch in der Barmherzigkeit, die Gott hier bereithält für uns. Ja, und noch eine dritte Frage, die ich stellen möchte an diesen Text. Wann und wo finde ich denn diese heilsame Lehre? Wir haben eben schon von Vorbildern gesprochen. Das können Menschen sein, die vielleicht das auch ein wenig verkörpern. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass bei der Geburt Jesu oft an diesen Text gedacht wird. Und wir sagen, ja, in dieser Zeit, da denkt man mal wieder besonders dran. Vielleicht jetzt auch, wenn Ostern vor der Tür steht. Aber das reicht ja nicht. Einmal im Jahr, das ist ja viel zu wenig. Es ist doch entscheidend, dass es für uns auch eine dauerhafte Lebenseinstellung wird, gesund im Glauben, gesund in der Liebe und in der Geduld auch zu leben. Und deshalb, glaube ich, sehen wir schon einmal. Also es geht um eine dauerhafte Beziehung. Und wo kann solch ein Ort sein? Wo kann ich das erleben? Gibt es so ein Schlaraffenland der Heilsamkeit, so die heile Welt? Dort ist alles gut. Ja, wir sind alle Realisten genug, um zu wissen, dass das nicht der Fall ist. Wo beginnt unser Leben? Zu Hause? In der Familie? Ja, da kann schon auch ein Stück sein, aber wir wissen auch, da gibt es manchmal Spannung, manchmal misslingt sogar auch eine Beziehung. Und dennoch glaube ich, es muss solche Orte geben, wo wir einfach auch heilsame Lehre erleben, wo wir gesunden Glauben erleben, wo wir uns gegenseitig auch stärken. Und es ist schön, wenn das schon im Kleinen passiert, so im kleinsten Kreis, in der Familie, wo man auch, wenn mal was schief geht, auch wieder Versöhnung leben kann, wieder zueinander finden kann. Es ist auch schön, wenn das im Größeren gelingt, vielleicht auch in einer Gemeinde. Ist das nicht schön, wenn auch Gemeinde ein heilsamer Ort sein kann? Dort, wo ich immer wieder Jesus Christus erleben kann, wo ich ihm begegnen kann, wo ich kennenlernen kann, dass er mich in meinem Leben auch begleitet, dass er mir zur Seite steht, damit ich das Ziel, von dem wir ja auch heute Morgen gesprochen haben, nämlich einmal diese neue Erde zu erleben, mit Gott Gemeinschaft zu haben, damit ich das nicht aus den Augen verliere, sondern weiß, ja, da möchte ich sein. Und da möchte ich auch so viele Menschen mitnehmen, wie es möglich ist, damit wir dort mit Gott Gemeinschaft erleben dürfen. Und wenn es heilsame Lehre gibt, ist auch deutlich, dass vorher etwas krank ist, damit etwas heil werden kann. Ja, Paulus ist schon Realist, dass er weiß, ja, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Erde. Da sind auch Dinge zerbrochen. Aber arbeiten wir darauf hinaus, dass etwas heil wird? Ihr wisst, wie das ist, wenn man irgendwo eine Wunde hat. Die muss irgendwie langsamer zuwachsen. Und ja, als Kinder, aber nicht nur als Kinder, wenn da so ein Grinchen drauf ist, fängt man gleich wieder an zu gribbeln und schon ist es wieder auf. Oder wenn es sonst noch eine größere Wunde ist, wenn man immer wieder den Finger in die Wunde hineinlegt und immer wieder drin rumarbeitet, wann geht die Wunde zu? Dauert ewig, am Ende fängt man sich noch eine Infektion ein und dann wird alles nur noch schlimmer. Also damit eine Wunde heil werden kann, muss sie auch mal verbunden werden, muss sie auch einfach mal auch eine gewisse Ruhe haben, damit nachher sie auch wirklich auch wieder, damit etwas wieder gesund werden kann. Und ich glaube, das ist auch für uns auch wichtig, dass wir das auch sehen. Wenn etwas heil werden soll, dann müssen wir auch etwas dafür tun, dass etwas heil wird und müssen nicht diejenigen sein, die vielleicht immer wieder auch etwas neu aufreißen. Und deshalb glaube ich, ist das für uns als Menschen, dort, wo wir uns begegnen, immer wieder eine Herausforderung. Im Privaten, in der Gemeinde. Und dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass Gemeinde auch solch ein heilsamer Ort sein kann. Ich sage immer wieder, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Und als ich das irgendwann mal gesagt habe, kam jemand zu mir nach der Predigt und sagte, das passt doch gar nicht zusammen. Hoffnungslos und Optimist. Also ich meine das einfach so in diesem Sinne, ich will auch mir den Optimismus nicht aufgeben. Ich halte daran fest, auch wenn es immer wieder auch Rückschläge gibt. Ganz persönlich, aber auch vielleicht auch im Großen und Ganzen, dass wir uns einfach das nicht nehmen lassen, sagen, jawohl, Christus, er möchte uns begleiten. Und er hat Menschen immer wieder begleitet. Wenn ich mir die Bibel so anschaue und anschaue, welche Menschen Jesus sich ausgesucht hat, die seine Jünger sein sollten, dann waren das wahrscheinlich jetzt keine perfekten Menschen. Im Gegenteil. Wenn ich mir auch im Alten Testament anschaue, wen er zu Königen herausgerufen hat, wen er zu Propheten genommen hat, dann waren das immer wieder Menschen, die auch versagt haben. Und dennoch hat Jesus oder Gott nicht gesagt, ach du, mit dir kann ich nichts anfangen, sondern im Gegenteil. Er hat ihn immer wieder gezeigt, hier, da gibt es noch einen weiteren Weg für dich. Da kann etwas heil werden, was kaputt gegangen ist. Und so hat Jesus sie begleitet. Er hatte einen Petrus nicht aufgegeben, nachdem er ihn verleugnet hat. Im Gegenteil, er hat ihm vorher schon gesagt, ich bete für dich, damit du später mal eine ganz wichtige Aufgabe auch hast. Und hat ihn nicht dafür verurteilt. Er hat ihm schon deutlich gemacht, dass da was schief läuft. Aber er hat ihm immer auch den Weg gezeigt, wie etwas heil und gesund werden kann. Und ich hoffe, dass uns genau das auch gelingt. Auch in einer Gemeinde, auch als Kirche insgesamt, aber auch für uns ganz persönlich. Denn in Jesus Christus ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und ich hoffe, dass sie auch uns berührt, dass auch unser Leben heil wird, gesund wird und wir auch einen gesunden Glauben auch leben können, der uns in allen Lebenssituationen trägt, der uns Kraft und Mut gibt. Das wünsche ich uns allen. Amen.